Hallo und herzlich willkommen im offiziellen Podcast von simplifilit.de. Mein Name ist Oliver Domröse. Hier erfährst du alles, was du im Umgang mit Narzissten wissen musst und wie du erfüllte und wertschätzende Beziehungen leben kannst. Ich freue mich sehr, dass du dir diese Episode anhörst und wünsche dir nun viel Freude beim Zuhören und spannende Erkenntnisse. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Heute möchte ich der Frage nachgehen, ob ich mit meiner Arbeit Narzissten in Schutz nehme oder die teils schrecklichen Machenschaften von Narzissten irgendwie relativiere. Ein Vorwurf, der mir nicht neu ist, in den letzten Jahren immer wieder mal an mich herangetragen wurde, insbesondere von dem einen oder anderen Experten aus der sogenannten Hochsensibilitätsszene. Berechtigt oder unberechtigt, dazu möchte ich sehr ehrlich in dieser Episode darauf eingehen. Anstoß für diese Fragestellung in der heutigen Episode war eine Ein-Sterne-Rezension, die vor einigen Wochen ein offensichtlich enttäuschter und erboster Leser meines Buches auf Amazon schrieb. Dies ist gleichzeitig ein guter Anlass, um grundsätzlich meine differenzierte Sichtweise auf das Thema Narzissmus ein weiteres Mal zu erläutern und zu schauen, wie es denn aktuell in der Forschung und Diagnostik in Sachen narzisstische Persönlichkeitsstörung aussieht. Da gibt es nämlich einige sehr interessante Neuigkeiten. Ich fand zum Beispiel heraus, dass es die Diagnose narzisstische Persönlichkeitsstörung im neuen ICD-11 nicht mehr geben wird. Das ICD ist ein weltweit anerkanntes Klassifikationssystem für psychische Störungen, das von der WHO herausgegeben wird. Was hat die Verfasser und Autoren dazu veranlasst, die Diagnosen im Bereich Persönlichkeitsstörung zu überarbeiten, was unter anderem den Wegfall der narzisstischen Persönlichkeitsstörung betrifft? Dazu gleich mehr. Schauen wir uns zunächst die Aussagen in der erwähnten Rezension etwas genauer an. Der Leser beginnt mit der Behauptung, dass ich eine willkürlich festgelegte Narzissmus-Skala von 1 bis 10 erfunden hätte und alle Narzissten, die sich selbst zwischen 1 und 8 auf dieser Skala einstufen, als erträgliche und umgängliche Narzissten bezeichnen würde. Der Rezensent fährt dann fort, dass ich schon auf den ersten Seiten den Leser dahin führen würde, dass wir ja alle kleine Narzissten wären, mit mehr oder weniger großen Anteilen von Narzissmus. Seine Rezension schließt er dann mit den Worten ab, ich zitiere: Ob grandioser Narzisst, in Klammern oft männlich, oder verdeckter Narzisst, in Klammern oft weiblich, laufe so schnell und so weit, wie du kannst. Ich halte es mit den tatsächlichen Aufklärern. Narzissten sind Täter, die anderen sind Opfer. Zitat Ende. Er nennt dann noch ein paar Namen von jenen in Anführungszeichen tatsächlichen und wahren Narzissmusaufklärern aus dem deutschen und amerikanischen Sprachraum. Eine dieser erwähnten Aufklärungen ist mir sogar persönlich bekannt und dass er sich wünschen würde, dass einer dieser wahren Narzisstenaufklärer mein Buch lesen und rezensieren sollte. Ehrlich gesagt bleibt mir bei solchen Aussagen ein wenig die Spucke weg. Es geht gar nicht darum, dass ich keine Kritik annehmen kann. Ja, das fällt mir zum Teil schwer. Das ist mein Kränkungsanteil. Allen voran, wenn die Kritik vollkommen unsachlich, persönlich angreifen oder wie in diesem Beispiel inhaltlich falsch ist. Diese Rezension zeigt mir nur einmal mehr, warum ich mich vor 5 Jahren dem schwierigen und emotionalen Thema Narzissmus zugewandt habe. Wie viel Halbwissen, Vorurteile und selbstgebastelte Ansichten über das klinische Störungsbild narzisstische Persönlichkeit da draußen so herumschwirrt. Schauen wir uns die Aussagen oder eher gesagt Unterstellungen in der Rezession einmal Stück für Stück an, weil ich glaube, dass dies auch für dich als Hörer, als Hörerin interessant sein könnte. Erste Behauptung. Die in meinem Buch festgelegte Skala von 1 bis 10 ist von mir willkürlich festgelegt worden, also quasi aus dem Hut gezaubert, damit ich irgendwie Narzissten besser einordnen oder besser gesagt besser in Schutz nehmen kann. Weil das ist ja genau die implizite Aussage hinter dieser Behauptung. Meine Antwort: Das ist falsch. Grundlegend falsch. Die Skala ist weder willkürlich noch von mir frei erfunden worden. Ich beziehe mich da auf die Forschung und mehr als 20-jährige Erfahrung des Harvard-Psychologen und Dozenten Dr. Craig Melkin, die er in seinem Buch Der Narzissten-Test darlegt. Melkin versucht, dem Phänomen Narzissmus mehr gerecht zu werden, indem er aus den krassen Gegensätzen, den Schwarz-Weiß-Denken hinausgeht. Ja, auch beim Thema Narzissmus. Um Narzissmus in seiner Komplexität und Vielgestaltigkeit besser zu verstehen, müssen wir die gesamte Bandbreite des Narzissmus-Spektrums betrachten, schreibt Melkin dazu. Im folgenden Absatz legt Melkin aus meiner Sicht sehr nachvollziehbar seine Beweggründe dar, warum er Narzissmus als Bandbreite oder Spektrum und nicht als fix definierte Gegensätze von Gut oder Böse sieht. Zitat Anfang: Der Mensch denkt gerne in eindeutigen Kategorien. Das Leben wird einfacher, wenn man die Welt klar ordnet. Und so neigen wir in unserer Wahrnehmung gern zu Gegensätzen. Voll oder leer, schwarz oder weiß, gut oder schlecht. Sobald wir unsere Welt aber genauer betrachten, stellen wir fest, dass die wenigsten Dinge komplementär sind. Zwischen den Polen gibt es meist Abstufungen. Sogar die Farbe der Wand in der eigenen Wohnung scheint sich im Laufe des Tages zu verändern, je nach Stärke und dem Einfall des Lichts. Fast alles im Leben weist Schattierung auf, so auch Gesinnung, Gefühle und Wesensmerkmale. Daher sollten wir auch den Narzissmus nicht in Begriffen wie ganz oder gar nicht sehen. Stellen wir uns vielmehr eine Linie vor, die in Stufen von 0 bis 10 unterteilt ist. Die steigenden Zahlen stehen für ein zunehmendes Bedürfnis, sich als etwas Besonderes zu fühlen. Zitat Ende. Melkin führt dann in seinem Buch die erwähnte Linie auf und bezeichnet sie als Narzissmus-Spektrum. Dabei unterfüttert er die einzelnen Zahlen von 0 bis 10 mit Schlagworten wie Abstinenz zwischen 0 und 1, Mäßigung zwischen 5 und 6, Gewohnheit zwischen 7 und 9 oder eben Sucht bei dem Skalenwert 10. Ich finde die Herleitung und Herangehensweise, eine Bandbreite auch beim aufgeladenen Thema Narzissmus heranzuziehen, erfrischend anders und eben auch stimmig. Sie deckt sich viel mehr und besser mit der Realität im Umgang mit narzisstischen Menschen als die krassen und vereinfachenden Pole von ganz oder gar nicht gut und böse. Und genau deshalb habe ich diese Skala in meinem Buch adaptiert, weil es exakt meiner Wahrnehmung bei diesem Phänomen entspricht. Und ich grundsätzlich in meinem Leben versuche, Dinge differenziert und von mehreren Seiten zu betrachten. Übrigens, nach den meisten psychologischen Modellen menschlichen Verhaltens gilt Flexibilität in Sachen Anpassung der Gefühle und der Verhaltensweisen an die jeweiligen Umstände als Kennzeichen psychischer Gesundheit oder Stabilität. Eine starre Haltung oder Fixierung, zum Beispiel auf gewisse Gefühle oder Handlungen, ist dagegen ein Anzeichen von unflexiblem Verhalten, ja bis zum Beginn von gewissen Störungsbildern, wie beispielsweise bei Zwängen oder den Folgen eines Traumas. Ich habe jedoch noch eine andere These, warum es Betroffene wie Experten gibt, die sich an diesen beiden Polen von Gut und Böse bei Narzissmus so extrem festbeißen. Neben den von Craig Melkin erwähnten: Es macht die Welt eben einfacher, gibt Sicherheit, sorgt für Entspannung im Gehirn, wenn wir alles in Schubladen einordnen können. Und ich sehe noch einen Aspekt. Mit dieser starren Fixierung kann man eben auch wunderbar Bypassing oder Projektion betreiben. Also das in sich abwehren und nach außen werfen, was einem nicht gefällt oder man sich aus abgespaltenen Scham und Schuldgefühlen nicht eingestehen mag, wie beispielsweise sich nie als besonders zu fühlen, vielleicht schon das ganze Leben lang, weil durch eingebläute Indoktrination, durch Erziehung, Gesellschaft oder Religion der geringste Anflug von Zeichen der eigenen Bedürfnisse als schlecht und unwichtig tief im Unbewussten abgespeichert ist. Im Zuge des Abwehrmechanismus der Projektion ist es dann eben leicht, Menschen zu kritisieren, die sich als besonders wichtig empfinden und ziemlich direkt und klar ihre Bedürfnisse und Gefühle benennen können. Um erneute Missverständnisse zu vermeiden, natürlich gibt es Extremformen von Narzissmus. Diese werden beim Einführen einer Skala ja nicht ausgeschlossen, sondern ebenso dort abgebildet. Ich meine hier vor allem einen gesunden mittleren Bereich auf der Skala, den Melkin als Mäßigung bezeichnet. Was bedeutet? Der Betroffene hat noch die Fähigkeit, sich zu mäßigen oder schlicht zu erkennen, wann er sich zu sehr in den Mittelpunkt gedrängt hat und andere dabei überging oder sogar abwertete. Zweite Behauptung aus der Rezension. Ich sensibilisiere den Leser dafür, dass wir alle kleine Narzissten sind. Oder anders gesagt, jeder von uns bis zu einem gewissen Grad narzisstische Anteile in sich trägt. Narzissmus also eher eine Frage des Grades als des generellen Typs ist. Und das auch gar nicht weiter schlimm ist, wenn man Narzissmus als Bandbreite und nicht als per se nur böse und krankhaft ansieht. Im Gegensatz zu der öffentlichen Hysterie, die bei vielen vorherrscht, wenn sie den Begriff Narzissmus nur hören. Antwort: Ja, diese Behauptung stimmt. Genau das versuche ich seit jeher in meinen Artikeln und Interviews zu sagen, entspricht auch dem Stand der Forschung und berührt den vorherigen Punkt mit der Bandbreite. Dass wir alle Teile von Narzissmus in uns haben, ja sogar auch brauchen, um etwas zu bewirken, andere von einer Idee zu überzeugen und im besten Fall sogar zu inspirieren, an der Idee mitzuarbeiten. Das sagen auch viele Therapeuten und Professoren, die sich mit der Materie auskennen oder darauf spezialisiert haben. Wie der erwähnte Professor Craig Melkin in seinem Buch. Er plädiert dafür, den Begriff zu rehabilitieren. Wo wären wir in unserer Menschheitsentwicklung ohne die Werke und Schöpfung beispielsweise eines Oscar Wildes oder Steve Jobs, um nur zwei zu nennen, die beide samt und sonders in ihren sozialen Beziehungen unangenehme Zeitgenossen waren, andere ausbeuteten und sich als sehr besonders ansahen, aber eben auch andere für ihre Ideen und Erfindungen begeistern und überzeugen konnten, eine ungeheuerliche Disziplin und Ausdauer aufbrachten, um an ihren Visionen festzuhalten. Es entspricht auch dem aktuellen Stand der Definition von Störungsbildern bzw. im Übergang von Normalität hin zu einer Störung der Persönlichkeit. In diesem Zusammenhang erachte ich den Begriff der Persönlichkeitsakzentuierung als wichtig, der wie folgt beschrieben wird. Hierzu möchte ich aus einem Artikel einer psychosomatischen Fachklinik zitieren. Zitat Anfang. Der Begriff Persönlichkeitsakzentuierung beschreibt das Vorhandensein ausgeprägter Merkmale, die zu Neurosen, Persönlichkeitsstörungen und psychosomatischen Erkrankungen führen können. Bestimmte Charaktereigenschaften sind dabei übermäßig verstärkt, gehen allerdings noch nichts ins Pathologische. Zitat Ende. Du siehst, auch hier berühren wir wieder den Begriff der Bandbreite. Und dass es einfach verkürzt und klinisch falsch ist, wenn man beim Begriff Narzissmus nur von der boshaften, sogenannten malignen, extremen Form ausgeht. Nur weil dieses Bild von Narzissmus in der Öffentlichkeit und in den Medien vorherrscht. Einmal abgesehen davon, dass dies von Leuten gemacht wird, die oftmals in keinster Weise eine psychologische oder therapeutische Ausbildung haben. Und ja, auch ich hatte in den letzten Jahren keine fachliche Ausbildung in dem Bereich, auch wenn sich das gerade ändert. Dafür war und bin ich umso fundierter und achtsamer in meinen Recherchen und Aussagen. Die Ursachen für diese einseitige, rein boshafte und gefährliche Darstellung von Narzissmus hängen mit der Prägung des Begriffes durch den großen Psychiater und Analytiker Otto Kernberg nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen. Einem der ganz großen Analytiker und Forscher in Sachen Narzissmus. Seine Sicht hat sich bis heute festgesetzt. Sein Gegenspieler in Anführungszeichen war der Analytiker Heinz Kohut, der damals schon dem Narzissmus etwas Gutes abgewinnen wollte, zum Beispiel in Sachen Selbstbehauptung. Das Ohr-Detail hier zu beschreiben, würde den Rahmen dieser Folge sprengen. Ein wenig gehe ich darauf in meinem Buch ein. Es gibt dazu aber auch viele gute Artikel und Bücher, falls du da tiefer einsteigen willst. Machen wir weiter mit der dritten Behauptung aus der Rezession. Narzissten sind immer die Täter, die anderen immer die Opfer. Oft besetzt, wie in der Rezension auch, mit dem Zusatz Narzisst männlich, Opfer weiblich. Renne so schnell du kannst. Ziehen wir wieder eine differenzierte Sicht und Bandbreite auf Narzissmus heran, dann gibt es definitiv Fälle, wo du so schnell wie möglich rennen solltest, nämlich dann, wenn der Betroffene sich nicht mehr mäßigen und hinterfragen kann, ist also von einer Persönlichkeitsakzentuierung in eine Persönlichkeitsstörung übergeht, wo mehrere Wesensmerkmale betroffen sind, das heißt der Mensch in seinem ganzen Wesen. Der Betroffene, oder sagen wir in diesem Fall von mir aus Narzisst, fühlt sich nicht als krank oder schädigend, sondern erlebt sich bestenfalls als Mensch mit besonderen Eigenarten, die er als zu sich zugehörig empfindet. Das schreiben auch Leute wie der von mir erwähnte Greg Melkin. Zitat Anfang: Wenn Sie bei jemandem Anzeichen von pathologischem, boshaften Narzissmus erkennen, ist es ehrlich gesagt am besten, sich aus dem Staub zu machen. Zitat Ende. Ich persönlich sage ja nichts anderes. So klar ich für eine differenzierte Sicht plädiere, ebenso klar und unmissverständlich bin ich in meiner Haltung und Aussage, wenn es keinen Sinn mehr macht. Also zum Beispiel der narzisstische Partner aufs Nichts mehr eingehen kann oder will und alles nur abwehrt oder mit einem Gegenangriff pariert. Wenn er also komplett identifiziert ist mit seinen Eigenarten und Verhaltensweisen. In der Fachsprache nennt man das auch Ich-Synton. Dann ist Trennung und vor allem ein kompletter Kontaktabbruch im Sinne der eigenen Selbstachtung oftmals der einzige Weg. Ehrlich gesagt, diese einseitigen, unfundierten Behauptungen oder eher gesagt Pauschalisierungen regen mich am meisten auf bei dem Thema Narzissmus. Das war einer der Gründe, warum ich mich mittlerweile vor über 5 Jahren in das Thema eingearbeitet habe, um es differenzierter und valider darzustellen. Von selbsternannten Narzissmus-Experten wird der Ausdruck Narzisst pauschal und inflationär in ihren Videos und Artikeln nur so um sich geschmissen, dass sich die Balken biegen, um die vermeintlichen Täter zu identifizieren und mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, wie es oftmals dort heißt. Ja, auch ich habe Artikel mit eindeutigen Merkmalen zum Identifizieren von Narzissten geschrieben. Bis dato ohne eine psychologische Ausbildung. Falls du meine Arbeit jedoch länger verfolgst, dann wirst du wissen, dass ich von Beginn an dazu anhielt, den Begriff Narzissmus nicht leichtfertig und pauschal zu gebrauchen. Bist du in Deutschland ganz offiziell jemanden, die Diagnose narzisstische Persönlichkeit aufgrund deiner Einschätzung, Befragung und Beobachtung geben darfst, ist es ein langer Weg. Entweder du absolvierst ein mehrjähriges Studium der Psychologie mit anschließend nochmals mehrjähriger Fachausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten oder du absolvierst eine 1- bis 2-jährige Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie mit einer anschließenden umfangreichen schriftlichen und mündlichen Überprüfung beim örtlichen Gesundheitsamt. Wenn du das alles geschafft hast und anschließend als professioneller Therapeut tätig werden willst, unterliegst du einer gesetzlichen Sorgfaltspflicht. Diese beinhaltet unter anderem, dass du eine ausführliche Diagnostik und Anamnese mit dem Patienten machst, bevor du anschließend eine Verdachtsdiagnose stellst. Die Kriterien für das Stellen einer Diagnose bei den einzelnen Störungsbildern sind haargenau festgelegt in einem international anerkannten und geprüften Klassifikationssystem wie dem ICD-10, das in Deutschland verwendet wird, oder dem DSM-5, das mehr in den USA verwendet wird. Genau jene Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie absolviere ich nun seit 2,5 Monaten. Und ich kann dir sagen, dass es eine sehr umfangreiche, komplexe und zum Teil auch schwierige Ausbildung ist, weil eben der Grad von der Abweichung der Norm und der Übergang in eine pathologische Störung zum Teil fließend ist. du dir ein enormes Wissen aneignen musst und solltest, um verantwortlich und professionell später behandeln zu dürfen und zu können. Und ganz allgemein gesagt, unsere Psyche sehr komplex ist. Interessanterweise wird die Persönlichkeitsstörung Narzissmus im aktuell noch gültigen ICD-10 im Anhang als Subtyp der sonstigen spezifischen Persönlichkeitsstörung aufgeführt. Im DSM-5 wird das Störungsbild mit 9 diagnostischen Kriterien aufgeführt, von denen mindestens 5 für das Stellen einer Diagnose erfüllt sein müssen. Anders gesagt, Vereinfachungen und Halbwissen können hier Schaden anrichten, und zwar vor allem bei den Patienten und Klienten. Ich beschreibe das hier so ausführlich, damit du als Hörer einen Eindruck bekommst, wie gut und lange man ausgebildet sein muss, sofern man professionell arbeiten möchte, um eine Aussage wie "Sie sind ein Narzisst" oder "Sie haben eine narzisstische Störung" treffen zu können bzw. überhaupt zu dürfen. Und wie leichtfertig und zum Teil unverantwortlich mit diesem Störungsbild heute umgegangen wird. Ich bin mir nicht sicher, ob all diese Coaches und Experten, die alle vor bösen Narzissten waren, jemals ein Diagnosehandbuch wie das ICD-10 oder das DSM-5 in der Hand hatten. Und ich sage es noch einmal an dieser Stelle. Das soll nicht bedeuten, dass ich pauschal alle Narzissten in Schutz nehme. Ich sage, schaue genau hin, informiere dich, unterlasse pauschale Urteile und Zuschreibungen an andere, weil die mehr über deine verdrängten Anteile aussagen als über den vermeintlichen Narzissten im Außen, und überlasse Diagnosen ausgebildeten Fachleuten. Das bekommen wir gerade auch in unserer Heilpraktiker-Ausbildung von unseren Dozenten immer wieder gesagt. Kein vorschnelles Urteil oder Festlegen einer Diagnose, wenn ein Patient zu euch kommt, er anfängt, über gewisse Beschwerden oder Symptome zu berichten und ihr schon einen ersten Verdacht habt. Fragt genau und strukturiert nach, um eine differenzierte Diagnostik zu erstellen, aus der ihr dann am Ende eine Diagnose ableitet, die erst einmal immer eine Verdachtsdiagnose ist. Ja, jetzt bin ich wieder sehr ehrlich und reflektiert mit mir. Der ein oder andere, der mich ein bisschen kennt, wird es vielleicht schon wissen. Es mag der ein oder andere sagen, schön und gut, Oliver, aber du hast ja selbst in den letzten Jahren diverse Artikel und ein Buch sogar über Narzissmus geschrieben, ohne dass du bis dahin eine fachliche Ausbildung hattest. Also warum regst du dich jetzt über andere auf, die es ähnlich machen? Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Und genau deshalb, aus Gründen der Sorgfalt und Verantwortung, habe ich alles, was ich dazu gesagt oder jemals geschrieben habe, sehr ausführlich und akribisch recherchiert, oftmals mehrere Stunden entsprechende Quellen benannt oder auch zum Beispiel in meinen Coaching-Vorgesprächen schon Interessenten abgelehnt, weil ich gemerkt habe, derjenige, der braucht eher eine Therapie oder hier sind die Grenzen meiner Kompetenz als Coach erreicht. Diese Sorgfaltspflicht, was ja letztlich nichts anderes als ein Bewusstsein darüber ist, dass sich zum Teil Menschen in großer Not an uns wenden, vermisse ich bei einigen. Zumindest, wenn ich mir so manche Aussagen, Videos und Artikel zum Thema Narzissmus anschaue oder anhöre. Ja, Ausblick, kommen wir zu dem zurück, was ich eingangs kurz angerissen habe. Wie sieht es denn aktuell in der psychiatrischen Welt aus in Sachen Diagnose Persönlichkeitsstörung? Und da ist die sehr interessante Aussage, dass es diese Diagnose so bald nicht mehr geben wird. Und zwar mit offizieller Einführung und Gültigkeit des ICD-11 in Deutschland, was noch ein paar Jahre dauern wird. Ich habe davon schon während meiner Heilpraktiker-Ausbildung gehört. Im Zuge der Recherche für diese Podcast-Folge ist noch einmal etwas genauer recherchiert. Im künftig geltenden Diagnosehandbuch, eben diesem ICD-11, das zwar zum 01.01.2022 eingeführt wurde, aber noch übersetzt werden muss, wird es unter anderem die alleinige Diagnose oder auch Kennziffer narzisstische Persönlichkeit nicht mehr geben. Es ist eine gewisse Sensation, weil in der Medizin, in der Psychiatrie wird einfach viel in einem Krankheitsmodell gedacht. Das heißt, ab hier ist krank, ab da ist gesund. Und das ist eben die Revolution, wenn man so will. So ist es nicht mehr, jedenfalls nicht mehr in diesen vielen verschiedenen Persönlichkeitsstörungsdiagnosen, sagt die Psychologieprofessorin Babette Renneberg in einem Artikel für den Deutschlandfunk. Auch ich war erstmal ziemlich erstaunt, als ich davon erfuhr, deckt sich aber andererseits genau mit meiner Herangehensweise an diese Thematik von Beginn an. Als Begründung für diese psychiatrische Revolution wird unter anderem angegeben, und diese Aussage finde ich phänomenal, ich zitiere, es sind Schubladen, in die Patienten nicht wirklich passen. Das überarbeitete Handbuch will Persönlichkeitsstörungen in Zukunft differenziert erfassen und streicht Narzissmus aus dem Katalog. Zitat Ende. Ein Kritikpunkt an der bisherigen strikten Einordnung in Kategorien, wie zum Beispiel Persönlichkeitsstörung, ist, dass viele empirische Untersuchungen gezeigt haben, es gibt keine kategoriale Trennung zwischen einer gesunden, einer normalen Persönlichkeit und einer gestörten Persönlichkeit, sondern es ist im Grunde ein Kontinuum. Und natürlich ab einem bestimmten Punkt kann dann ein Hilfebedarf auftreten. Aber es war ein reines Expertenurteil, ab wann man von einer Persönlichkeitsstörung spricht, wie man die Schwelle definiert, heißt es dazu in dem Artikel vom Deutschlandfunk weiter. In meinen eigenen Worten ausgedrückt, unsere Persönlichkeit ist eben mega komplex und es überlappen sich oftmals verschiedene Anteile Ausprägungen. Ab wann es krankhaft wird, das wurde bisher nur in Expertenrunden entschieden. Deshalb wird der Begriff Persönlichkeitsstörung im neuen Handbuch nun viel breiter gefasst. Weiter heißt es in dem Artikel im Deutschlandfunk über diesen Neustart der Diagnostik in der Psychiatrie, Zitat, das Etikett, eine zwanghaft narzisstische oder ängstlich vermeidende Persönlichkeit zu sein, stigmatisiert noch immer. Es suggeriert, dass ein Mensch anders ist und so bleiben wird, aber das stimmt nicht. Persönlichkeitsstörungen müssen keineswegs von Kindheit an bestehen und lebenslang stabil bleiben. Das belegen Langzeitstudien inzwischen ganz klar. Damit ist auch das Kernkriterium hinfällig geworden, mit dem die Persönlichkeitsstörungen traditionell von anderen Störungen abgegrenzt wurden. Zitat Ende. Das, was da an Paradigmenwechsel in der psychiatrischen Welt mit Einführung des neuen ICD-11 kommen wird, das sagen ich und andere seriöse Experten, wie zum Beispiel der auf YouTube bekannte Psychologe Christian Hemschemeier seit Jahren. In seinem Video zum Wegfall der Diagnose Narzissmus im ICD-11 sagt Hemschemeier, ja, wir hängen knietief im Ego fest. Wir haben große Probleme, dauerhaft glückliche Beziehungen zu führen. Das zieht sich durch die gesamte Gesellschaft. Das ist ein Riesenproblem. Das kann man direkt adressieren und genau benennen, muss aber nicht jeden eine Persönlichkeitsstörung anhängen. Schlusswort. Der negative Rezensent auf Amazon war ein schöner Aufhänger für diese Episode, das Thema Narzissmus aus fachlicher Sicht und dem aktuellen Stand der Diagnostik und Forschung zu beleuchten. Und ist für mich gleichzeitig ein Beispiel von vielen. Es wird zwanghaft versucht, an einer einst gefundenen Überzeugung festzuhalten, weil unser Gehirn es liebt, in einfachen Festschreibungen zu denken. Das sorgt nun mal für Sicherheit und Entspannung im System. Die einseitige Zuschreibung, Narzissten sind immer die Täter, ich immer das Opfer, verhindert, sich tiefer mit sich selbst oder eben den eigenen narzisstischen Strebungen auseinanderzusetzen. Vielleicht ist das sogar so gewollt. Im Zuge des Abwehrmechanismus der Projektion werden dann Leute wie ich, die an dieser Bubble oder Überzeugung etwas rütteln, verunglimpft und diffamiert. Und nein, ich fühle mich gerade nicht als Opfer, gestehe aber schon ein, dass mich solche Rezensionen ärgern, nicht so sehr, weil ich mit inhaltlich-sachlicher Kritik nicht umgehen kann, sondern mehr, weil Inhalte und Aussagen von mir gewollt oder ungewollt verkürzt dargestellt oder falsch verstanden werden. Die grundlegende Überarbeitung der Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen und damit auch von Narzissmus im neuen ICD-11 gibt Experten wie mir und anderen, die seit jeher für einen differenzierten und sachlichen Blick auf das klinische Störungsbild Narzissmus plädieren, recht. Ich wiederhole es ein letztes Mal. Auch wenn im neuen Diagnosehandbuch die Diagnose narzisstische Persönlichkeitsstörung abgeschafft wird, heißt das eben nicht, dass sich die Machenschaften von gekränkten, abwertenden und empathielosen Menschen, ich vermeide jetzt einmal ganz bewusst den Begriff Narzisst, in Schutz nehme oder irgendwie relativiere. Das habe ich bisher nie getan und werde es auch künftig nicht. In den letzten 3 Jahren habe ich mehr als einmal in meinen Coachings von den verheerenden Folgen eines jahrelangen narzisstischen Missbrauchs erfahren. Es heißt aber genauso, auch dies etwas, was ich ständig wiederhole, wenn du permanent nur Narzissten um dich herum siehst oder in solchen Beziehungen landest, dann hängt es mit deinen unbearbeiteten Themen, Bindungsmustern aus der Kindheit zusammen, die immer noch solche Menschen anziehen, da diese Menschen in Anführungszeichen dir vertraut sind, weil eben noch unbearbeitet. Ich habe mich von Beginn an als fundierten und differenzierten Aufklärer bei all meinen Thematiken in meiner Arbeit gesehen, ob beim Thema Hochsensibilität, Narzissmus oder jetzt aktuell auch beim nächsten großen Reizwort Trauma, Kindheitstrauma. 3 Begriffe, die im öffentlich-medialen Raum zum Teil viral und leider oftmals auch unsachlich herumgeistern und bei manchen Zeitgenossen regelrecht Schnappatmung auslösen. Ich hoffe, ich konnte mit dieser Episode für etwas mehr Klarheit, Nüchternheit und Aufklärung beim Thema Narzissmus sorgen. Ich freue mich immer über deine Rückmeldungen oder auch Kommentar, nicht falsch verstehen, nach dieser Episode und den daraus entstehenden Gedankenaustausch oder eine neue Perspektive für ein wertschätzendes und würdevolles Miteinander. Ich begrüße auch durchaus eine kritische Betrachtung meiner Beiträge. Ich wünsche mir jedoch dabei eine gewisse Sachlichkeit und auch Respekt im Umgang mir und anderen gegenüber. Für heute danke ich für deine Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Dies war eine weitere Folge zur Stärkung deines Umgangs mit Narzissten. Danke, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wenn dir die Tipps im Umgang mit Narzissten geholfen haben, freue ich mich auf deine Bewertung auf iTunes. Wenn du Lust hast, dich hier aktiv zu beteiligen, dann kannst du mir einfach eine E-Mail mit einem Themenwunsch schreiben. Falls du keine Episode mehr verpassen willst, abonniere gleich den Podcast auf iTunes oder Spotify. Für ein besseres Verständnis im Umgang mit Narzissten in Beziehungen, lade dir jetzt mein Handbuch für Partner von Narzissten herunter. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Herzlichen Dank nochmal fürs Zuhören. Ich freue mich schon, dich in der nächsten Episode begrüßen zu dürfen. Bis dahin, mach's gut, hab eine gute Zeit, dein Oliver.